Einer der prägendsten Sachen, die mir mal im Verlauf meiner noch jungen Karriere mal gesagt worden ist, war mit Anfang 20, als mein damaliger Sportchef, nachdem ich ihn einer meiner ersten Tapes vor der Kamera gezeigt hatte, antwortete er mir darauf: Ja, das ist ja alles schön und gut, Lena, aber du bist ein bisschen zu laut und zu bunt für die Arbeit vor der Kamera, denn in einem Studio mit einem Experten könne das niemals funktionieren, denn da müsse der Gast strahlen und nicht du selbst. Und auch im Verlauf der letzten Monate oder Jahre habe ich sowas auch immer wieder gehört, wenn ich irgendwo aufgetreten bin. Da fielen dann Sätze wie, naja, Lena Kassel wurde ab dem Moment anstrengend, als ihr jemand gesagt hat, sie wäre kultig. Und ich habe so ein Gefühl dementsprechend entwickelt, dass was eventuell bei männlichen Kollegen genau richtig ist, ist bei Frauen meistens zu viel. Selten sind wir genau richtig und ich habe das Gefühl, wenn wir echte Diversität wollen, wenn wir echte Veränderung wollen, dann müssen wir auch endlich der Individualität von Frauen Platz geben, damit sie Raum haben, sich zu entfalten und damit sich auch endlich mehr Frauen angesprochen fühlen als immer nur die gleiche.
Liebstes Team, was soll ich euch sagen? 100 Folgen Team Lisa. Erstmal ein fettes Danke an all diejenigen unter euch, die seit Folge 1 dabei sind, die Feedback geben, die uns unterstützen und immer unterstützt haben. Und ein noch fetteres Danke an Resi und Andi, ohne die ich wirklich schon 100 Mal aufgehört hätte. Es war ein wahnsinnig wilder Ritt über fast 5 Jahre mit vielen Ups und Downs, aber vor allem so tollen und inspirierenden Team-Members, berührenden Geschichten und unendlich viel Motivation. Ich habe heute noch gedacht, dass dieser Podcast auf jeden Fall auch ein Headcoach für mich geworden ist über die Jahre und ich wirklich so viel gelernt habe aus all diesen Gesprächen. In diesem Sinne also auf 100 weitere tolle Folgen, auf 100 weitere tolle Frauen. Und unser 100. Teammember heute hat uns, glaube ich, meine neue Lieblingsfolge beschert. Super offen, deep, verletzlich, aber auch witzig und vor allem so krass on point. Das macht sie einfach aus. Ich sag euch, wie es ist. Wir sprechen in dieser Folge über ihren persönlichen Aufstiegskampf, so wie auch ihr erstes Buch heißt, das am 12.04. erscheinen wird. Aus einer Arbeiterfamilie, wie sie selber sagt, zu einer etablierten Sportmoderatorin. Alles Gute für dieses Buch und bleib ja, wie du bist. Und hier ist jetzt für euch Teammember Nummer 100, Lena Kassel. Und so starten wir nämlich in diese Podcast-Folge. Oh, richtig viel, richtig reichhaltig, wie du hier reinstartest. Erste Rückfrage, was hast du gedacht? Was hat das mit dir gemacht, als jemand gesagt hat, du bist zu bunt, du bist zu viel?
Ich war damals 21, also ich war noch relativ jung und die ganze Tragweite, was das eigentlich bedeutet, hat damals, habe ich erst im Verlauf der letzten Jahre begriffen. Ich bin mittlerweile 30, also das ist schon eine ganze Ecke her. Damals habe ich das so abgetan und ich hatte ja auch noch keinen Referenzwert. Ja, ich wusste auch noch gar nicht, was mein eigener Wert eigentlich ist. Jetzt würde ich sagen, so zu laut und zu bunt ist eher so ein bisschen zu meinem Markenzeichen geworden. Damals habe ich das gar nicht so richtig begriffen, was das eigentlich bedeutet. Dementsprechend habe ich da natürlich kurz mich hinterfragt, ach okay, du, dann wird's wohl doch nichts mit der Arbeit vor der Kamera. Also ich habe dem eher Glauben geschenkt und habe gesagt, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das die Rolle einer Moderatorin oder eines Moderators, dass er sich zurücknimmt, dass er keine Meinung hat, dass er eher ein bisschen blass ist, dass er auch vielleicht Projektionsfläche ist und eher seine Aufgabe darin besteht, den Gast scheinen zu lassen. Und das mag zu einem ganz, ganz großen Teil auch stimmen, weil das ist auch die Aufgabe eines Moderators oder einer Moderatorin. Ich bin aber dennoch der Auffassung, dass wir, wenn das so ist, das vielleicht auch ein bisschen aufbrechen sollten. Ich glaube nicht, dass Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und die damit natürlich auch eine Strahlkraft haben und eine Reichweite und eine Möglichkeit, sich auszuleben, dass sie immer ein weißes Blatt Papier sein müssten. Ich würde mir es persönlich anders wünschen. Ich würde es mir anders wünschen, weil es nun mal nur eine gewisse und begrenzte Anzahl an Leuten gibt, die nun mal in eine Kamera sprechen dürfen. Warum sollen wir nicht dann auch nutzen, dass wir uns auch in unserer Individualität und vielleicht mit einer Meinung ausdrücken dürfen. Ich glaube, da ist eine vergebene Chance einfach. Und da bin ich einfach anderer Meinung. Und ich glaube schon, dass wir da eine Entwicklung gemacht haben in den letzten 10 Jahren. Definitiv, dass es mehr Frauen in der ersten Reihe gibt und auch unterschiedliche Frauen. Aber ich glaube, wir haben da noch echt Hausaufgaben zu machen. Denn ich habe das Gefühl, Frauen sind präsent. Aber es gibt immer nur eine Frau und sie darf auch nur so eine gewisse Ausprägung sein, oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Voll. Und das ist der zweite Punkt, der krass gekickt hat in deinem Anfangsstatement. Und ich musste denken an eine Unterhaltung, die ich mit Katja Kraus hatte, die ja so krass differenziert alles auf den Punkt bringen kann, wie kein anderer Mensch, den ich kenne. Es ist unglaublich. Und Katja hat genau das nämlich irgendwann zu mir gesagt. Und das war mir überhaupt nicht so bewusst. So die Frauen, die wir kennen vor der Kamera, sehen alle unglaublich toll aus. Die sind alle unglaublich charismatisch. Und das, was du gerade gesagt hast, wir müssen einen Raum schaffen dafür, dass Frauen auch unterschiedlich sein können, dass wir verschiedene Charaktere haben können, ist so wichtig. Und Katja meinte auch so, ja, und überleg dir mal, wer immer kritisiert wird. Das ist Claudia Neumann mit den kurzen Haaren, weißt du? Und genau das hat es so krass für mich nochmal klar gemacht. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, den wir heute haben. Viele sagen, ja, aber es sind doch schon so viele Frauen im Fernsehen. Ja, aber eine bestimmte Art von Frau irgendwie, ohne Diversität und eben in so einem bestimmten Rahmen.
Ich würde sogar so weit gehen, also klar, also es wird am allerdeutlichsten in der Geschlechtsfrage, dass es da gerade bei Frauen noch mal viel, viel weniger Diversität gibt als bei den Männern. Aber selbst bei den Männern habe ich das Gefühl, dass der dunkelblaue Anzugmann mit weißen Sneakern sehr omnipräsent in der ersten Sportriege steht. Und dementsprechend, sage ich, ist es auch ein Geschlechtsthema, aber nicht nur. Ich bin der Auffassung, dass wir unterschiedlichster Ausprägung mehr Platz geben müssen, unterschiedlichste Lebensgeschichten mehr Raum geben müssen. Da rede ich auch über soziale Klasse, da rede ich über Menschen, die aus bildungsfernen Familien kommen, da rede ich über schwarze Menschen, da rede ich über non-binäre Menschen, da rede ich über dicke Menschen, da rede ich über dünne Menschen, da rede ich, das ist ja auch Diversität. Diversität ist ja nicht nur Mann und Frau, ne? Diversität sind eben auch unterschiedliche Lebensgeschichten und auch die finden Kultur nicht statt. Und ich habe das Gefühl, damals, als ich bei der Sportschau gearbeitet habe, ich habe das immer so verglichen, also ich komme aus einer bildungsfernen Familie, bei mir hat niemand studiert, sind alles eher Arbeiter, ich komme aus der Arbeiterklasse, so würde ich sagen, auch eher in wirklich nicht so gut bestückten Verhältnissen groß geworden. Ich saß das erste Mal in einem Flugzeug, als ich 18 war. Und dann war ich bei der Sportschau. Und ich habe das so beschrieben, dass alle Menschen, die dort gearbeitet haben, waren so diese Gerolsteiner-Kinder. Also die sind groß geworden mit einem Gerolsteiner-Kasten. Und ich hatte früher vielleicht das Wasser von Ja oder das von Saskia, von Lidl. Und ich habe mich überhaupt nicht so repräsentativ.
Also das FC Bayern München Wasser, ne?
Ja, aber du hast natürlich recht, mittlerweile ist es so. Aber du weißt, was ich meine, so ganz plakativ dargestellt, habe ich mich damals nie so zugehörig gefühlt. Also nicht nur, weil ich eine Frau war, sondern weil ich auch anders groß geworden bin. Und das war schon sehr, sehr elitär, was sich da auf den Sportschaufluren rumgetrieben hat. Und das darf es natürlich auch geben. Ich will den Leuten das nicht absprechen. Aber ich bin der Meinung, dass wir in allen gesellschaftlichen Bereichen diversere Lebensrealitäten haben müssten. Da rede ich übrigens auch über den Bundestag, wo nur Juristen sitzen. Ne? Also da reden ja auch manche Leute, die eine Quote fordern. Ich glaube, Felix Lobrecht hatte das mal gesagt. Er fordert eine Quote von Leuten, die nicht aus Akademikerfamilien kommen, die nicht studiert haben, die aber trotzdem im Bundestag sitzen können. Weil nur so schaffen wir es ja auch wirklich, dass alle Menschen sich abgeholt fühlen, ja? Ich glaube, das ist sogar sehr, sehr demokratiefördernd. Weil mittlerweile haben ja alle immer das Gefühl, die Leute, die irgendwie sichtbar sind, die eine Stimme haben, die repräsentieren doch gar nicht mich und meine Lebensrealität. Und wenn wir echten Wandel erzielen wollen, brauchen wir Diversität, nicht nur beim Geschlecht.
Ich erinnere mich an deine Instagram-Story direkt nach der Bundestagswahl. Das war ein Foto der CSU, CDU, andersrum sagt man es, Boys, sagen wir mal, und hast darunter geschrieben, welche Lebensrealität oder welche Gesellschaft soll das widerspiegeln. Das hat sehr gekickt.
Ja, so sieht's aus, weil wir sind nun mal nicht nur eine weiße männliche Gesellschaft. Wir sind gerade in Deutschland auch ein Einwanderungsland. Wir haben so viele diverse Kulturen, die bei uns in der Gesellschaft Platz finden. Und ich sehe das als Chance, dass wir endlich auch das in der Öffentlichkeit abbilden, weil ich glaube, so auch unsere Demokratie und eine immer weiter auseinanderdriftende Gesellschaft wieder mehr und näher zueinander geführt werden kann.
Lena, da war jetzt schon ganz viel dabei in diesen ersten 8 Minuten und ein sehr langer Einführungsteil sozusagen. Ich möchte aber trotzdem kurz unterbrechen, denn eigentlich noch weiter zu Beginn jeder Folge darf sich jedes Teammember, wie ich euch Gäste hier ja nenne, selber nochmal vorstellen. Wir haben jetzt schon sehr viel von dir gelernt. Wir haben schon sehr guten Touch, glaube ich, dafür bekommen, wer Lena Kassel ist. Aber ich würde dich jetzt bitten, nochmal einen Moment zu nehmen und dir ein Bild zu überlegen, was die wichtigsten Faktoren sind, wie auf einer FIFA-Karte oder wie auf so einer Quartettkarte, die dich ausmachen, die wir unbedingt wissen müssen. Ich hoffe, laut und bunt steht auch da.
Okay, also ich würde sagen, ich bin ein Arbeiterkind mit Bodenhaftung. Ich habe nie vergessen, wo ich eigentlich herkomme. Das hat mich mit einer großen Demut ausgestattet vor dem Leben selbst. Ich bin queer, ich bin meinungsstark. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Sport, mit dem ich mich primär in meinem Leben beschäftige, mehr ist als das Ergebnis. Ich bin der Auffassung, dass er der Hebel für sehr, sehr viel sein könnte in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass er mehr kann als das, was er momentan zeigt.
Wie witzig, dass du mit keinem Wort erwähnt hast, was du eigentlich machst so, day in, day out.
Das
hätte ich natürlich auch noch überlegt, könnte draufstehen.
Ich bin Sportmoderatorin und ich bin Podcasterin. Also ich habe einen täglichen Fußballpodcast. Ich arbeite für Prime Video in der Champions League und für DAZN in der Bundesliga. Und ja, habe damals diese Karriere eingeschlagen bei der Sportschau, wo ich aber gar nicht vor der Kamera gearbeitet habe, sondern hinter der Kamera gearbeitet habe. Und das war auch eigentlich, wenn es überhaupt sowas wie ein Ziel gab, was es nicht wirklich gab, aber wenn es eines gab, dann war es eher immer das, ich möchte in der Redaktion arbeiten, ich möchte im Team arbeiten und ich hatte gar nicht so den Drang, ich möchte mal vor der Kamera stehen. Eigentlich ganz im Gegenteil, weil es, und das denkt man oftmals gar nicht, wenn man mich kennenlernt, nicht so sonderlich meinem Naturell entspricht. Aber es war so ein bisschen Konfrontationstherapie. Und ich glaube, vor der Kamera kann man dann vielleicht teilweise noch ein bisschen mehr bewegen als hinter der Kamera.
Das glaube ich auch. Vor allem mit einer Reichweite, mit so einer Power, die damit einhergeht. Ich habe verschiedene Podcasts, in denen du zu Gast warst, als Vorbereitung hier gehört. Und da hast du auch gesagt, was du gerade so gesagt hast, man würde das gar nicht denken von dir, dass du eigentlich gar nicht so unbedingt immer vor der Kamera stehen wolltest oder dass das vielleicht gar nicht so deinem Naturell entspricht. Und ich bin da auch drüber gestolpert, weil ich dich auch als sehr meinungsstark kennengelernt habe und das erfordert Mut und das erfordert eine gewisse Sicherheit in sich selbst, Sicherheit in den Werten, in den Dingen, die man sagt und das ist für mich zusammenzufassen unter dem Begriff Selbstbewusstsein und das gehört ja alles zusammen. Warum gibt es für Lena diese zwei Seiten? Wie passen die zusammen?
Also es gibt das Selbstbewusstsein und es gibt den Selbstwert. Und das Selbstbewusstsein wirkt nach außen und der Selbstwert wirkt nach innen. Und gibt es eine unglaublich große Divergenz bei mir, dass ich sehr selbstbewusst nach außen auftreten kann, weil ich dann auch in diese öffentliche Rolle relativ leicht reinschlüpfen kann, weil ich sie auch immer so krass von meinem Inneren trennen kann. Es ist dann wirklich so ein bisschen multiple Persönlichkeiten. Und ich habe irgendwann im Verlauf dieser letzten Jahre auch so ein Alter Ego entwickelt, der vielleicht nicht so sonderlich mit dem in Einklang oder der stärker ist als vielleicht meine innere Persönlichkeit. Und ich habe das mittlerweile relativ gut raus, wann ich welche Persönlichkeit rauslasse. Also das klingt jetzt total psycho, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Nein.
Denn der Selbstwert, der wirkt ja wirklich nach innen und das ist das, wie du dich selber siehst. Ja? Und das Selbstbewusstsein wirkt ja nach außen, wie du gerne in der Außenwahrnehmung aufgenommen werden wollen würdest. Und
spannend.
Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns alle so ein bisschen hinterfragen könnten. Und glaube ich, gerade auch in dem Bereich, in dem wir beide arbeiten, Lisa, ist es, glaube ich, relativ häufig so, dass man da diese öffentliche Rolle einnimmt und dann als starke, selbstbewusste Frau gilt. Aber wie das aussieht, wenn man dann die Nacht vorher vielleicht sich zahlreiche Gedanken macht, sehr viel Druck verspürt. Also ich konnte vor zahlreichen Shows nicht schlafen, weil ich mir so Gedanken gemacht habe. Und alle denken dann, aber wenn das Rotlicht an ist, ja, dann performt Elena doch so, als ob die sich in irgendeiner Form Gedanken darüber macht. Es ist immer nur die Spitze des Eisbergs, die man sehen kann. Aber was eigentlich darunter liegt, bleibt oftmals verborgen. Und ich möchte nicht zu schnell irgendwie jetzt in die Buchpromo reinrutschen, aber das ist übrigens auch ein
jederzeit.
Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe über mein Leben, weil ich der Auffassung bin, dass wir uns alle ein bisschen mehr demaskieren sollten, um wieder in einer empathischen Gesellschaft zu leben. Und ich habe das Gefühl, dass wir das ein bisschen verloren haben, gerade in diesem sehr performance-driven Bereich, in dem wir arbeiten, wo alles immer nur total cool und alles immer nur total erfolgreich ist. Aber was das eigentlich auch bedeutet, so nach außen zu wirken, das bleibt immer im Verborgenen. Und ich glaube, wenn wir uns da mal nackig machen und ehrlich machen, ermöglicht das auch wieder mehr, andere Leute zu motivieren, vielleicht doch auch den Schritt in die erste Reihe zu wagen, weil sie wissen, ich muss nicht perfekt dafür sein. Mhm. So, und ich glaube, wenn du ein echtes Vorbild sein möchtest und Verantwortung übernehmen möchtest, dann muss man sich auch an einem gewissen Punkt in seinem Leben ein bisschen nackig machen. Und das habe ich mir irgendwie vorgenommen.
Und wie machst du das dann? Weil das ist scary. Viele Menschen setzen sich nicht mal selber mit diesen Gedanken auseinander, mit diesem inneren Ich, das du gerade beschrieben hast, mit der weichen, mit der verletzlichen Persönlichkeit der eigenen selbst. Wie gehst du damit um? Wie machst du den Schritt dann über die Angst hinweg? Ich habe gelesen, du bist auch ein Kontrollfreak. Das ist eine Sache, wie du zum Beispiel mit der Sendungsangst, nenne ich es jetzt mal, umgehst. Aber du bist auch ein krasser Grübler und das hat total gekickt. Du hast gesagt, du hast oft wenig Leichtigkeit. Mhm. Also, das sieht man nicht.
Also ich würde sagen, die ganz akribische Vorbereitung auf Sendungen, auf Talkshow-Auftritte hilft mir, Leichtigkeit zu bekommen, weil ich weiß, dass ich sehr gut vorbereitet bin auf jede Eventualität, eine Option für mich gebaut habe, einen Plan für mich gebaut habe. Und diese extreme Vorbereitung, die hat mir zumindest in der Vergangenheit geholfen, Sicherheit zu bekommen.
Schön.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es natürlich auch Kollateralschäden gibt, wenn du mehrere Sendungen innerhalb einer Woche hast, dass diese extreme Vorbereitung dann irgendwann gar nicht mehr möglich ist. Na? Und dann kollidierst du so ein bisschen mit deinen eigenen Kapazitäten und dann führt das eben auch teilweise zu schlaflosen Nächten, wenn ich mich dann nicht so vorbereiten konnte, wie ich das in meinem Kopf eigentlich gewohnt bin,
gebraucht hättest.
Genau, auch gebraucht hättest, und das ist natürlich nicht immer machbar zeitlich. Und du kannst auch nicht alles vollends planen, gerade wenn du ein Fußballspiel moderierst, weißt du nicht, wie es ausgeht. Und die After-Match-Interviews, die kannst du nicht planen, weil du nicht weißt, wie das Ergebnis ist. So.
Und manchmal wird jemand angefragt, aber jemand anders kommt dann. Und das, was du dir zurechtgelegt hattest, ist passé, weil es auf den Spieler nicht passt. Ja?
So, das ist immer so der Blick in den Maschinenraum. Ja? Lisa weiß, wovon ich rede, weil das ist genau das, womit du dann konfrontiert bist. Und plötzlich ist der Plan, den du dir vorher gebaut hast, der dir Sicherheit gibt, passé. Und dann musst du spontan sein, du musst schlagfertig sein. Du musst vor allen Dingen auch flexibel sein. Und da komme ich persönlich nie im Außen, aber immer im Innern an meine Grenzen, wo ich Angst habe zu schwimmen. Na? Und ich muss sagen, mir hat dieses mich selber kennenlernen und zu wissen, wo bin ich vielleicht kindlich, was ist das kindliche Ich, wo bin ich erwachsen, das hat mir total geholfen, mich besser zu verstehen in meinen Ängsten und meinen Unzulänglichkeiten und wo ich auch weiß und auch ein bisschen zurücktreten kann. Da ist das kindliche Ich, da ist die kindliche Lena. Aber ich bin ja jetzt erwachsen, ja? Ich bin 30 Jahre alt. Ich kann durchaus eine andere Entscheidung treffen. Und ich glaube, schön, da hilft total viel Selbstreflexion. Mir hat der Gang zur Therapie extrem geholfen.
Das wollte ich gerade fragen, ja, weil es klingt sehr, ja, es klingt sehr so. Ja,
ja, also das, ich würde jetzt niemanden, cool, da, also ich würde doch, ich würde sagen, ich würde jeden animieren,
ja,
da mal reinzugucken. Ich glaube, ja, ich glaube, wenn wir therapierte Menschen in dieser Gesellschaft hätten, dann würde es uns allen besser gehen. Es ist natürlich, erfordert viel Mut, weil es auch viel Leid auch bedeutet, so seine Achillesfersen zu untersuchen. Aber ich glaube, wenn du dich in deiner Komplexität besser verstehst, dann bist du auch, ich habe irgendwann mal das Wort gelesen, Selbstmitgefühl zu haben. Denk mal kurz drüber nach. Also so, ja, empathisch mit sich selber zu sein.
Killer.
Ich glaube, das
fällt schwer.
Ja, das fällt schwer, aber ich glaube, das hilft auch total, aus dieser Spirale des Drucks rauszukommen. Und wir sind ja eigentlich immer alle unsere härtesten Kritiker. Und ich glaube, wenn man lernt, so Selbstmitgefühl gegenüber sich selber zu haben, boah, das ist, also alleine, wenn ich das ausspreche, wirkt das schon so entspannend.
Ja, yeah, it goes a long way. Und ich bin ja gerade so reingegrätscht und meinte, ich wollte dich nach der Therapie fragen, weil es so differenziert klingt und so überlegt. Und eben du checkst, du hast verschiedene Seiten und Persönlichkeiten und klein und groß und so weiter. Und da hinzukommen und das zu sehen und damit zu arbeiten und auch so dann zu überlegen, was ich eigentlich brauche, ist selbst Mitgefühl. Ich brauche jemanden, der sich auch um den inneren Part kümmert. Das ist auch so eine krasse Entwicklung. Und da dachte ich jetzt gerade noch mal, das passt auch total dann eigentlich zu dem, was ich mir vorstelle, was dein Buch ist. Aufstiegskampf heißt es. Und das klingt natürlich jetzt so hart und ja, so ein bisschen kriegerisch. Aber ich schätze, da hat auch ganz viel das Thema einfach Selbstentwicklung mit zu tun.
Es ist überhaupt gar kein hartes Buch. Es ist eigentlich ein super emotionales Buch. Ich würde sogar sagen, es ist ein emotionales Zwiegespräch mit einer anderen Person, wo ich hoffe, dass ich sehr viele Anknüpfungspunkte für jeden in irgendeiner Form in meiner Geschichte aufbiete, wo er nochmal reingehen kann und selber überlegen kann, wie war das eigentlich bei mir? Also es ist jetzt auch kein Selbsthilfebuch geworden. Es ist schon auch ein Buch, was meine Geschichte beinhaltet und auch sehr faktisch ist. Wie waren meine Stationen? Wie habe ich was erlebt? Es ist natürlich ein aktivistisches Buch auch, weil es im Verlauf meiner Geschichte Themen gibt, die mir einfach wichtig sind und die meine Geschichte irgendwie streifen. Das ist natürlich der Feminismus, es ist natürlich Frauen, es ist aber auch eine Geschichte von einem sozialen Aufstieg. Es geht aber auch um die Liebe zum Fußball, es geht um die Liebe für die Vereine, es geht um Queerness, es geht aber auch um Einsamkeit, um Performance-Druck. Was bedeutet das eigentlich, wenn du oben angekommen bist? Ja? Also die Mittel, die dich nach oben gebracht haben, sind nicht unbedingt die Mittel, die dich oben halten.
Ja, krass. Ich bin sehr gespannt. Du hast ein paar wenige kurze Ausschnitte schon auch auf Instagram geteilt und ich fand, du hast sehr schön geschrieben. Ich wusste nicht, wie du schreibst. Ich freue mich sehr. Am 12.04. wird das Buch erscheinen und du machst direkt mit fetter Tour. Lesetour.
So sieht's aus. Sie kommt dann im Mai. Wer sich darunter jetzt nicht so sonderlich was vorstellen kann, also es ist vom 11.05. bis zum 15.05. Ich werde in Köln sein, ich werde in Frankfurt sein, in München, in Hamburg und in Berlin. Und ich werde das immer mit einem unterschiedlichen Host auf der Bühne machen, in der Hoffnung, dass da dann eben auch ein schönes Gespräch auf der Bühne zusätzlich zum Buch entsteht. Also selbst wenn die Leute das Buch schon gelesen haben, würde ich sie dazu einladen, trotzdem zur Tour zu kommen, weil es noch darüber hinausgeht. Ich habe auch gesagt, ihr dürft mich alles fragen und ich werde auf alles antworten. Und zum Beispiel freue ich mich darauf, in München mit Esther Sedlacek auf der Bühne zu sein, die ja auch, glaube ich, sehr viel zu erzählen hat aus ihrer eigenen Karriere. Dann habe ich so Leute wie Micky Beisenherz in Berlin, die vielleicht auch nochmal aus einer ganz anderen Branche auch kommen, aus einer ganz anderen Richtung auch kommen. Also würde jeden dazu einladen, vielleicht vorbeizuschauen, dass wir auch miteinander ein bisschen quatschen können. Und 11.05. bis 15.05. eintragen.
Und wo, für wie viel Geld kriegt man das Buch?
Das Buch kostet schlanke 18 Euro. Na?
Schlanke, ja.
Schlanke 18 Euro. Ich habe es ja hier. Ich habe es ja hier. Ich kann auch mal schauen, wie viele Seiten es sind. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Es sind 217 Seiten. Ja. Ich habe von einigen
Sieht
Leuten...
Sieht sehr schön aus. Ja. Lena hält es gerade in die Kamera.
Genau. Ich habe von einigen Leuten gehört, die es gelesen haben jetzt im Vorfeld, dass es sich sehr gut weglesen lässt. Denn es ist schon auch eher so geschichtenbasiert. Also es ist nicht so... Also ich würde sagen, du kannst das Buch überall aufschlagen und kannst lesen. So.
Okay.
Also klar hilft manchmal das eine Kapitel, um das andere zu verstehen. aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass du vorne anfangen musst und hinten enden musst, um das Buch zu verstehen. Und von daher, genau, würde ich mich sehr freuen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich auch große Angst, weil das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich einen Roman geschrieben habe, wovon ich mich irgendwann distanzieren könnte.
Nee,
und sagen kann, okay, die Geschichte hat halt nicht so gut funktioniert. Es ist halt meine Geschichte, die kann ich nicht umschreiben, ne? Die ist halt da.
Klar. Ja. Verletzlich, du ziehst die Hose runter sozusagen.
Und auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es auch so neue Perspektiven, gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten, würde ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass meine Geschichte, das würde ich mir wünschen, schon so... eine Verkörperung dessen ist. Also das ist auch, also ich glaube, es braucht immer Geschichten, die zeigen, dass es anders geht.
I like that.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass, also ich weiß, das klingt jetzt so sehr pathetisch, aber ich begreife mich auch mit dem Buch so, dass ich so ein bisschen die Lobby der Andersartigen bin. Also ich bin Anti-Establishment, so bin ich groß geworden und ich arbeite jetzt nun mal in einem sehr elitären Bereich und ich würde mir wünschen, dass meine Geschichte das ein wenig aufbrechen kann.
Ich lieb's. Ich drück dir die Daumen. Ich werde es auf jeden Fall hier verlinken und hoffe, dass wir ein paar Leser und Lesetour-Visitors mit dazu beitragen. Und jetzt, wo du das gerade nochmal so zusammengefasst hast, kam ich nochmal auf ein Zitat, das ich mir auch rausgeschrieben habe von dir. Das hat auch sehr viel Gewicht für mich gehabt. Du hast gesagt, alles, was ich über mich weiß, habe ich auf dem Fußballplatz gelernt.
Ich glaube, wir können emotionale Bindungen nicht nur zu anderen Menschen aufbauen, sondern auch zu Orten. Ich glaube nicht, dass man in irgendeiner Form für etwas geboren ist oder dass irgendwas in die Wiege gelegt worden ist. Ich glaube aber durchaus, dass man eine Inspiration und eine Richtung vorgegeben bekommt, in dem Umfeld, in dem man groß wird. Und wenn ich an mein Großwerden denke, dann ist das einfach der Fußballplatz. Und da war ich das erste Mal mit der Frage konfrontiert, wer bin ich eigentlich, wenn ich alleine bin? Weil auf dem Fußballplatz war keine Mama, war kein Papa, war keine große Schwester, war kein, also zumindest auf dem Fußballplatz, wo ich Fußball spielen gelernt habe, das war nämlich
du hast mit den Boys gespielt. Ist gar eine Backpfeife, wenn du es verkackt hast. So
sieht's aus. Es war nämlich der Bolzplatz, der Gummikäfig. Und da gab es auch keine Trainer, da gab es auch keine Lehrer. Da warst du wirklich in der Gruppe alleine und musstest gucken, wie reagiere ich auf solche Situationen, wenn dann jemand kommt, der mir eine Schelle gibt. Wer bin ich? Bin ich dann jemand, der zu Hause bleibt am nächsten Tag? Oder bin ich jemand, der vielleicht wiederkommt? Und von daher würde ich schon sagen, alles, was ich bin, habe ich durch den Fußball kennenlernen dürfen. Das geht auch vor allen Dingen um meine Sexualität. Als ich damals mit 15 in die Damenmannschaft gewechselt bin, weil man nur bis zu diesem Alter noch mit den Jungs spielen durfte, wurde ich plötzlich in ein Biotop reingelassen, wo plötzlich Frauen Frauen lieben. Frauen kurze Haare haben, Frauen weite Klamotten tragen und es komplett normal war. Und da habe ich mich das allererste Mal in eine Frau verliebt. Sie war damals unsere Torhüterin. Und ich glaube, hätte ich diesen Zugang durch die Damenmannschaft nicht in diese Welt gehabt, wer weiß, ob ich meine Sexualität überhaupt so früh erst kennengelernt hätte. Ja?
Spannend. Ja.
Und das ist so witzig, weil für viele ist dann so Fußball dieses testosterongeschwängerte Habitat, dieses breitbeinige, männliche. Für mich ist der Fußball auch ganz anders gewesen.
Ja,
so.
Ja.
Und von daher glaube ich, ist es auch wichtig, und das ist auch in diesem Buch drin, der Fußball ist der rote Faden in meinem Leben, aber der ist vielleicht auch in einer anderen Ausprägung in meiner Geschichte als bei ganz vielen anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, auch so, warum ich ihn an so vielen Stellen verteidige, warum ich mich in Talkshows setze und über das Milliardengeschäft Fußballbusiness mich echauffiere und Kritik äußere. weil der für mich so viel mehr ist als Geldquelle. Das darf es auch sein. Aber ich glaube, wir müssen uns manchmal auch wieder darauf zurückbesinnen, was der Fußball eigentlich war und warum er überhaupt so groß geworden ist. Weil es ein Ort ist, wo du hingehst, egal wer du bist. Das ist der Ursprung von Fußball. Das ist der Ursprung, warum er überhaupt erst so vermarktet werden konnte. Und wie teilweise jetzt sozusagen damit umgegangen wird, die fehlende Demut, das stößt mir ein bisschen sauer auf.
Mhm. Du hast gesagt, im heutigen Fußball fehlt dir Stil, Charisma und Aura.
Ja, also ich finde schon, es ist ein bisschen glatt gebügelt worden. Es ist nicht mehr so transparent, wie es mal war. Es ist nicht mehr so durchlässig, wie es mal war. Es ist
Männerfußball, oder?
Genau, sorry, du hast recht.
On the other hand, ja.
Du hast recht.
Schon. Aber rede weiter.
Du hast recht, also du hast recht, dass wir da von Männerfußball sprechen müssen, weil der Fußball der Frauen natürlich so ein bisschen die gesunde Schwester noch ist. Wir sind aber auch mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich habe schon das Gefühl, dass sie dazu neigen, auch in die Richtung zu tendieren, dass sie die Wertigkeit des Sports nur anhand des Geldes bemessen. Wir sind uns einig, dass der Fußball der Frauen mehr Geld braucht.
Ja.
Wir sind uns einig, dass die Fußballerinnen mehr Geld verdienen müssen. Aber was bei den Männern zu viel ist, ist bei den Frauen zu wenig. Das heißt, die Männer sollten weniger haben, damit auch der Männerfußball wieder gesunden kann. Und der Frauenfußball sollte mehr bekommen und dass es dann equal ist. Und auch vor allen Dingen auf einer natürlichen, gesunden Ebene equal. Und ich glaube, wir kommen nicht dahin und es ist nicht gesund, wenn der Fußball der Frauen genauso viel haben soll wie der Männerfußball.
Spannend, ja.
Weil das ist meiner Meinung nach krank und das wird irgendwann implodieren. Merken wir ja jetzt schon.
Ja.
Und von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dahingehend unseren Geist so ein bisschen öffnen, dass wir sagen, das ist bei den Männern zu viel und das ist bei den Frauen zu wenig. Und wenn das wieder sich angleicht, dann kann der Fußball in seiner Gesamtheit gerettet werden.
Und wie geht das? Aber weil wer bestimmt, wo die gesunde Grenze ist? Woran merkt man's? Man hört ja nicht irgendwann auf, Sponsoren zu suchen oder den größeren Fußball, den größeren TV-Rechte-Deal zu verhandeln, oder? Also, wenn du jetzt verantwortlich dafür wärst, die TV-Rechte so gewinnbringend wie möglich zu verhandeln, machst du es jetzt vielleicht ein bisschen mehr in dieser Runde und dann machst du es mehr in der nächsten Runde und dann willst du mehr in der nächsten Runde. Wie stellst du sicher, dass es gesund bleibt?
Also, das System krankt ja in seinen Grundfesten, weil wir natürlich in einem extremen Wettbewerb sind. Die Gelder für die TV-Rechte steigen. Und dementsprechend versuchst du dich die ganze Zeit natürlich zu überbieten. Und du hast eine Aufsplitterung der TV-Rechte, weil keiner sich das mehr leisten kann. Das ist natürlich nicht im Sinne der Fans, weil sie mittlerweile 5 bis 6 Abonnements brauchen, um irgendwie die Fußballspiele zu gucken. Crazy. Da ist für mich schon ein Anhaltspunkt, da krankt doch das System. Warum machen wir das doch eigentlich? Na, weil wir wollen, dass die Leute zuschauen. Also das ist doch eigentlich, wir machen es doch für die Fans. Wir machen es doch für die Fußballfans. Oder machen wir es doch nur für das Geld?
Ja gut, dann sagt die DFL, aber wir brauchen mehr Geld, um kompetitiv bleiben zu können im Vergleich zur Premier League.
Ja gut, das ist halt die Frage, ob wir das als Benchmark sehen. Warum sehen wir die Benchmark Premier League? Warum? Weil da das Geld ist. Ist die Stimmung in der Premier League besser? I doubt it. So,
ja,
und das ist natürlich so dann so, an was für Parameter bemessen wir das Ganze denn? Ja. Mm. Und wenn wir natürlich sagen, die Premier League ist unser Vorbild, weil da wird das meiste Geld umgesetzt, dann kann ich die Argumentation der DFL verstehen. Oder warum nehmen sie die Premier League als Vorbild?
Naja, du hast jetzt Vorbild gesagt, aber ist es überhaupt die richtige Herangehensweise? Oder sagen sie einfach, wir wollen nicht abkacken im internationalen Vergleich?
Ja, das ist natürlich auch immer so ein Narrativ, was bedient wird. Mhm. So, wenn wir sehen, wer in dem letzten Jahr in europäischen Finals war. Das war im Europa-League-Finale Leverkusen und im Champions-League-Finale Dortmund. Hä? Wie? Zwei deutsche Mannschaften?
Farmers League, Farmers Team.
Dabei sind wir doch so schlecht. Dabei sind wir doch abgehängt. Ich halte das für ein Narrativ, was bedient wird, um so ein bisschen Nährboden,
das System zu rechtfertigen.
Genau, so Nährboden zu haben, um sich selber zu rechtfertigen. Ich sehe das nicht so. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, ich habe nicht den Einblick in die Bücher wie andere Leute, ne? Aber in meiner Wahrnehmung und aus meiner Sicht, wie ich das erlebe, sehe ich das nicht so, dass die Bundesliga vor dem Absturz steht. Also die Stadien sind ausverkauft, die zweite Liga ist auch ständig ausverkauft. Jeder, der in irgendeiner Form in den deutschen Fußball mal reinguckt, der sagt, Mann, was da passiert, das kennen wir so gar nicht. Das 50+1, ja, ist für mich auch ein Alleinstellungsmerkmal, warum der Fußball in Deutschland auch noch gesund ist und warum auch die Stadien noch voll sind und warum wir eine aktive Fankultur auch haben. So, und das ist immer eine Frage der Perspektive, meiner Meinung nach. Aber wenn du mich fragst, wann merkt man denn, wann etwas ungesund wird? Da habe ich dir gerade ein paar Beispiele genannt. Ja, wenn Leute sich Abonnements nicht mehr leisten können, wenn sie auch nicht mehr ins Stadion gehen können, weil sie sich das nicht mehr leisten können, die jungen Leute nicht mehr da sind. Ja, das sind alles so Anhaltspunkte, wo ich sage, boah, da krankt doch eigentlich das System, dass mittlerweile sich Spieler melden, sagen, es ist zu viel von den Spielen, dass mittlerweile Leistungsträger immer mehr verletzt sind, weil sie einfach jetzt auch mit der FIFA-Club-WM im Sommer 50, 60 Spiele innerhalb einer Saison haben. Wir melken diese Kuh, bis sie irgendwann nicht mehr gehen kann. Und das wird sich irgendwann übrigens auch in der Qualität widerspiegeln. Wenn die Leistungs- und die Topstars nicht mehr spielen können, brauchst du ja nur zu Manchester City gucken. Rodri ausgefallen, Erling Haaland lange verletzt.
Jo.
Das sind Spieler, das sind die Leistungsträger dieses Vereins. Manchester City gehört zu den Vereinen, die die meisten Spiele absolvieren, weil sie sozusagen jedes noch so kleine Turnier noch mitspielen. Und man sieht, es hat einen großen Kollateralschaden und der wird auf den Rücken der Spieler ausgetragen und irgendwann dann auch auf den Rücken der Fans, weil sie nicht mehr den besten Fußball bekommen, weil eben die Spieler nicht mehr spielen können. Ja, also wir merken auch da ungesund.
Schöne Beschreibung für den Männerfußball. Jetzt hätte ich gern von dir nochmal den Blick auf die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Wo stehen wir da? Was braucht es noch? Wenn du hier ponyhofmäßig dir was wünschen könntest, was würde sich als nächstes verändern, um die nächste Stufe zu erreichen?
Ich glaube, wir müssen im Fußball der Frauen die Basis erstmal gesunden lassen. Also es braucht gleiche Startvoraussetzungen für Mädchen wie für Jungs. Weil ich glaube, erst dann können wir den ganzen Fußball der Frauen weiter professionalisieren, weil mehr Konkurrenzkampf da ist, weil mehr Frauen in den Fußball der Frauen strömen, weil dementsprechend auch du da, wir reden über NLZs, wir reden über professionelle Ausbildung, das alles ist ja noch überhaupt gar nicht da. Also die Infrastruktur haben wir einfach gar nicht. Ich glaube, es gibt mittlerweile ein NLZ in Deutschland für nur Mädchen. Sonst gibt es das eigentlich überhaupt gar nicht zu meinen Zeiten.
Wo?
Gefährliches Halbwissen, aber ich meine, es wäre bei Eintracht Frankfurt in irgendeiner Form da angesiedelt.
Das google ich gleich mal.
Google mal. Also ich bin der Auffassung, dass ich es irgendwo gehört hatte, dass es jetzt zumindest ein NLZ gäbe in Deutschland für Frauen und Mädchen. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, dass wir erstmal Equal Play, ne, for Equal Pay haben. Also dass wir gleiche Startvoraussetzungen und Chancengleichheit für Mädchen und Jungs haben. Weil dann strömen auch mehr Mädchen eben in die Vereine und du hast einfach einen besseren Konkurrenzkampf. So. Und dann im zweiten Schritt, glaube ich, müssen wir dahin kommen, dass der Fußball der Frauen sein Vermarktungspotenzial vollkommen ausschöpft, vor allen Dingen auch mit neuen Zielgruppen, weil der Fußball der Frauen eben für andere Dinge steht als als der Männerfußball. Und ich glaube, da ist das Vermarktungspotenzial überhaupt noch nicht ausgeschöpft, weil oftmals der Frauenfußball innerhalb der Vereine mit dem Männerfußball vermarktet wird. Also es wird einfach so, der Frauenfußball ist Verhandlungsmasse.
Copy-Paste.
Ne? Der ist einfach Verhandlungsmasse. Ja, wir können euch das und das anbieten und ihr kriegt noch die Frauen obendrauf. Ja, so wird es nicht funktionieren. So, und ich glaube, ein Beispiel hat Google Pixel gemacht. Ich habe ja selber mit ihnen auch zusammengearbeitet und bin da...
Cooles Projekt auch mit der Vogue. Das war so... Da hat man es gecheckt. Das war feminin, aber jeder hatte den Raum, so zu sein, wie er ist. Man konnte sprechen über die Themen, die einen bewegen, individuell. Loved it. Good job.
Aus dem Mittelkreis heißt die Formatreihe, an jeden, der es nochmal schauen möchte. Auf YouTube gibt es das. Und da, glaube ich, hat man ein gutes Best Practice gesehen, wie es gehen kann. Ne? Du hast eigentlich eine Zielgruppe von der Vogue, die eigentlich nicht fußballaffin ist, die aber vielleicht Bock hat auf Frauen. Und du hast mit Google Pixel ein Unternehmen, was natürlich auch für gewisse Werte stehen möchte, hinsichtlich Diversität und so weiter und so fort. Das war noch bevor die ganzen Tech-Milliardäre bei Donald Trump crazy gegangen sind, das möchte ich dazu sagen. Ja, das war vorher noch, als ich das nämlich gemacht habe, nicht so. Das heißt, Diversität, da können wir noch mal eine Klammer hintermachen oder ein Fragezeichen. Jedenfalls war das, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, das haben wir 2024, war das so ein bisschen, ja, das war einfach ein Match. Und ich glaube, dahingehend sollte sich der Fußball der Frauen auch orientieren, weil wir ja immer fragen, wo soll denn das Geld herkommen beim Fußball der Frauen? Genau. Da könnte es herkommen.
True. Truth be told. Und wir werden weiter daran arbeiten, bis wir da sind. Und Lena, du und ich machen jetzt den zweiten Teil dieser Unterhaltung. Und zwar machen wir mit den Kategorien weiter. Du darfst hier eine Bubble blind auswählen und blind entscheiden, wie es weitergeht.
Ich frage mich, was vorher in diesem kleinen Döschen war.
Nichts. Die wurden nur für diesen Purpose geholt. Ich verspreche es. Seit Tag 1 sind diese Dosen dabei.
Gut, dann nehme ich die Mitte.
Die Mitte. Oh, scheiße, jetzt habe ich einen verloren hier leider. Oh, ich bin gespannt, was du hierzu sagst. Der Head Coach.
Was bedeutet das?
Wer oder was agiert oder hat in einem Moment in deinem Leben agiert wie ein Head Coach? Dich aus einer Scheiße rausgezogen oder dir einen unglaublich weisen Rat gegeben oder tut es bis heute? Also, und wir hatten Personen. Wir hatten aber auch schon jemand, der gesagt hat, du, ich bin selbst oder es ist das Laufen oder es sind Bücher. Also du darfst alles hier sagen.
Also ich glaube, einen relativ großen und unbewussten Einfluss und vor allen Dingen in seiner unperfekten Art, wie er war, war mein Vater. Mhm. Also er hat mir eine Sache gelehrt und das hat er nie ausgesprochen, aber so wie er war, hat sich das eingebrannt in meinen Habitus. Er hat mir immer in allem, was er gemacht hat, und das war leider oftmals zu extrem, aber er hat mir immer suggeriert, das Leben ist zu kurz für später. Und so danach lebe ich auch. Also alles, was ich mache, mache ich extrem. Und alles, was ich mache, ist so all in or nothing. Und es gibt für mich jetzt nicht so die Balance und auch nicht so den Graubereich. Daran arbeite ich übrigens, weil das ist auch nicht immer ganz so gesund. Aber es hat mich eben auch, glaube ich, dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und es hat mich auch vor allen Dingen mit einer Demut vor dem Leben ausgestattet, zu wissen, dass wir halt nur eins haben, ja. Und ohne das jetzt hier so deep werden, also sehr deep werden zu lassen, aber mein Vater ist gestorben, als ich 16 war. Und er hat mir natürlich mit seiner Persona relativ schnell dann auch faktisch suggeriert, dass das Leben relativ schnell vorbei sein kann. Und das war, glaube ich, immer so ein unterbewusster Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Und das habe ich auch erst Jahre später begriffen. Warum bin ich so ehrgeizig? Warum bin ich so immer extrem? Warum bin ich teilweise auch so hedonistisch und nehme das Leben so mit der Suppenkelle wahr? Warum ist es immer so extrem? Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun. Und von daher, glaube ich, würde ich schon sagen, dass er so der Head Coach war in seiner Art, weil er war jetzt nie sonderlich ein Mann der großen Worte oder der total reflektiert über Dinge philosophiert hat, aber so in seiner unperfekten Person hat er, glaube ich, so mich krass beeinflusst in dem, wie ich ticke und wie ich bin.
Wie schön, sehr schön. Hat auch Teil oder Platz in deinem Buch gefunden, oder?
Das Kapitel heißt Austern Champagnertage. Und jeder, der sich so ein bisschen auch mit mir beschäftigt, der sieht, dass relativ oft Austern und Champagner in meinen Instagram-Stories Platz finden. Und wer dann denkt, oh, okay, Lena, ganz schön abgehoben, ja, Ich habe damals, als ich 8 war, und wir sind wirklich in sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden, aber mein Vater hat mich teilweise, ich war jedes zweite Wochenende bei ihm, hat er mich, wenn er mich am Bahnhof abgeholt hat, immer in die Kaufhof-Feinkostabteilung entführt. Und da haben wir Austern gegessen als 8-Jährige und er hat Champagner getrunken und ich Apfelschorle im Champagnerglas. Und er hat das gemacht, weil er mir damit immer eine kleine Auszeit geben wollte. Und wir haben uns da immer so in eine andere Realität reingeträumt, ja. Das war ein bisschen wie in so einem Wes Anderson-Film. Die Kellner hatten so Anzüge an, weiße Hemden. Und wir saßen da und wir wussten, wir gehören hier eigentlich nicht hin. Aber das war immer so ein kleiner Ausflug in eine andere Welt. Und das hat mir auch immer so suggeriert, das stand für eine Realität, die ich nicht hatte. Weil Austern und Champagner, das klingt ja nach einem sorgenfreien Leben. Das klingt nach Spaß.
Definitely, ja.
So, und das dann irgendwann sich trotzdem selber leisten zu können und sich das erarbeitet zu haben, das erinnert mich immer wieder daran, wenn ich dann irgendwo sitze und mir die Austern bestelle, dann hat das eventuell noch einen anderen Wert als einfach nur den des Genusses und der Dekadenz.
Wirklich schön. Schöne Story, schöner Head Coach. Wir müssen das Buch lesen, Lena, was soll ich dir sagen? Mhm.
Das ist richtig.
Das ist unheimlich.
Ach, es geht noch weiter. Ach so, alle drei werden beantwortet.
Ja, wir machen alle drei. Okay. Bisschen Zeit haben wir noch.
Okay, dann links.
Links. Das habe ich gerade von unterm Sofa wieder hergekramt, wie du gesehen hast. Ist mir runtergefallen.
Ja.
Der Einwurf ist es. Was hast du uns mitgebracht, liebe Lena?
Also, ich würde sagen, es hat in unserem Gespräch schon ein bisschen, wurde die Thematik gestreift. Was mir aber auch wirklich ein Anliegen ist, ist die Liebe für den Sport und die Kraft des Sports. Mhm. Das ist ein Einwurf, den ich gerne machen wollen würde, denn ich glaube, der Sport gibt uns die Möglichkeit, verborgen gelegene Gefühle zu spüren. Und ich habe das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir so oft so unterschiedlich spüren und fühlen. Und ich habe das Gefühl, der Sport ist ein Ort, wo wir für eine kurze Zeit alle gleich fühlen.
Wie schön, Mann. Und noch nie gedacht, aber ich glaube schon, ja.
Und ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass einer gesagt hat, die Sportheime schützen unsere Demokratie. Und ich glaube, da ist was dran. So, und das ist so ein bisschen das, was ich mir einfach für alle Menschen wünschen würde, dass sie, ich weiß gar nicht, wie es für jemanden aussehen muss, der gar keine Sportaffinität hat oder sagen wir, gar keine Vereinsaffinität hat, weil wir sind ja immer schon ein Land der Vereine gewesen, wir Deutschen, ne?
Voll,
es,
ja.
Es gibt den Schützenverein, den Karnevalsverein, den ja. Tennisverein, den Schachverein und es gibt eben auch den Fußballverein und da gehst du hin, wenn es mal leicht ist und da gehst du hin, wenn es mal schwer ist und da gehst du hin, weil du eine Antwort auf die Frage bekommst, wo gehöre ich eigentlich dazu? Und das ist ein Grundbedürfnis, was wir haben, eine Antwort auf diese Frage zu kriegen, wozu gehöre ich? Und es ist so angenehm, an einem Ort zu sein, wo du das Gefühl hast, verbunden zu sein mit Menschen, ohne große Anpassungsleistungen vornehmen zu müssen. Und das ist für mich der Sport und das ist für mich vor allen Dingen der Fußball. Und bei all der Kritik, die ich ja auch äußere, hinsichtlich des Businessmodells Fußball, hinsichtlich des Milliardengeschäfts, ist es auch das, was ich möchte, was mehr besprochen wird. Ja, die positiven Aspekte des Fußballs und des Sports an sich, was das eigentlich für eine Kraft und eine Power hat. Und wir leben in einer Welt Fast Media, Fast Dating, Fast Fashion. Diese Beschleunigung geht mit einem Gefühl der Entfremdung einher. Und dann tut es doch verdammt nochmal gut, wieder was zu fühlen. Und vor allen Dingen gleich zu fühlen. Jeder, der mal im Stadion war, dieses Gefühl nach dem Tor, Gänsehaut, alle jubeln, ja. Alle haben das gleiche Gefühl gerade.
Du nimmst den fremden Sitznachbar in den Arm, weil ihr beide das gleiche Trikot anhabt. Ja.
Und das gleiche Gefühl habt. Und das ist, glaube ich, etwas total Verbindendes, gleich zu fühlen. Das ist so, das ist ja auch so, das ist ja auch was, was so eine tiefe Intimität und Verbundenheit herstellen kann.
Ja,
und voll. Der Fußball ist, glaube ich, dafür der Regler. So zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt hast du so gefühlt jeden emotionalen Aggregatzustand. Und in einer Welt, wo alles doch egaler wird, weil alles immer so schnelllebig ist, ist es doch geil
und
wieder. Ja, und Oberfläche, ist es doch total toll, wieder so ein echtes Gefühl zu haben.
Ach, wie schön. Du Poet. Poetin. Beautiful. Wirklich richtig schön in Worte gefasst. Sehr fein ausgesprochen, auf ja, den Punkt gebracht. Schöner Einwurf, den weiß ich sehr zu schätzen. Der ist geil. Eine Ode an den Fußball.
So sieht es nämlich aus und so heißt auch ein Kapitel des Buches. Eine Ode an den Fußball und die Frauen.
Als hätte ich es gewusst, Lena. Als hätte ich es gewusst. So, eine kleine Kategorie haben wir noch. Das Shootout. Das geht rucki zucki.
Mhm.
Es ist ein Fragenhagel, eine Schnellfragerunde. Du darfst kurz oder schnell beantworten, wie es sich gerade anfühlt.
Ja? Okay, okay, okay.
Wenn du on screen bist, lieber Schabernack oder lieber Deep Talk?
Oh,
weil du bist schon beides.
Ja.
Du bist schon beides.
Also es ist Leichtigkeit, aber ich mag es auch mit Tiefgang und ich mag es auch, wenn es ein bisschen, muss ich jetzt eine Sache sagen?
Ja. Du darfst das machen, handhaben, wie du möchtest.
Okay, dann würde ich eher sagen, die Zeit ist leider zu komplex und zu herausfordernd, als dass es nur Schabernack geben kann. Deshalb würde ich mit Deep Talk gehen.
Ist okay. Aber kam richtig rüber. Man braucht auch Schabernack. Man hört dich, wenn man ganz ehrlich ist und ein bisschen in die Recherche geht, dich oft immer nur über deinen Job eigentlich sprechen und alles, was dazu gehört. Teil doch mal mit uns deine Top 3 Freizeit-Activities. Was macht Lena, wenn sie nicht hackelt?
Ich schaue jeden Abend zum Einschlafen Kochshows. Es gibt nichts, was entspannender ist, als Leuten beim Kochen zuzuschauen. Probiert's mal aus.
Sag mal sowas, welche?
Ich schaue Kitchen Impossible sehr, sehr gerne. Da schaue ich mir alle Folgen an, von 2018 bis, geht's ja hoch, bis 2024. Und die schaue ich dann auch in Repeat.
Natürlich.
Ne? Ich habe früher viel Küchenschlacht geschaut, also alles. Das perfekte Dinner gerne auch.
Ja.
Dann,
kochst du auch selber oder nur gucken?
Es gab mal eine Zeit, wo ich echt viel gekocht habe und jetzt sieht irgendwie so ein bisschen mein Kühlschrank aus wie ein Mit-40er Single-Mann. Leider. Also es ist Senf und Bier und Eier.
Aber Eier und Senf ist zu gut. Also es, ja.
Das ist
Breakfast
alles
for Champions.
Ja, genau. Und dann spiele ich sehr gerne Tennis. Also
ja.
Ich habe lange auch Tennis gespielt, neben dem Fußball, über 10 Jahre auch und habe es vor 2 Jahren jetzt wieder angefangen und ich habe gemerkt, dass es so echt so alles, was mit Ballsport zu tun hat, ist totale Meditation. Wenn ich joggen gehe, denke ich nach. Wenn ich im Fitnessstudio bin, denke ich nach. Wo ich nicht nachdenke, ist, wenn es kompetitiv ist.
Ist gut.
Ne? Und die dritte Sache, was mache ich noch? Naja, ich habe natürlich ein relativ großer Teil meines Lebens ist auch mein Hund Fabio. Ja, und da würde ich sagen, da kehrt sich auch die absolut uncoolste Art von mir nach außen, weil ich bin diese klassische Dog-Mom. Ich rede mit ihm wie mit einem Kind.
Natürlich.
Ich kann euch mal 3 Spitznamen von ihm sagen. Er heißt eigentlich Fabio, aber ich nenne ihn entweder Mr. Knutsch oder Sterni Sternchen, also Vorname ist Sterni, Nachname ist Sternchen.
Ja.
Oder ich nenne ihn Cookie Cream.
Ja. Natürlich.
Ja. Ja. So. Also das nächste Mal, wenn ihr mich irgendwo richtig ernsthaft und professionell über Fußball reden hört, denkt einfach daran, diese Seite gibt's auch.
Sterni Sternchen. Ja. Geil. Kochst du ihm auch Dinner und hat er eigene Klamotten und so?
Nein, also das mag er nicht. Also okay. Klamotten mag
das
er nicht.
Das mag er nicht, aber probier das.
Ja, natürlich. Gut, natürlich, natürlich gab es die Winter-Babo-Jacke. Auf jeden Fall.
Hallo?
Natürlich wurde die mal angezogen. War dann, danach hat er 3 Tage nicht mit mir geredet und von daher haben wir es gelassen.
Verstehe ich.
Aber natürlich kriegt er sehr viele Candies und es ist ganz witzig, weil wir haben ihn damals von der Züchterin geholt und die Züchterin meinte zu uns, er heißt Fabio, weil er so ein farbintensives Fell hat. Also er heißt nicht Fabio, sondern Fabio. Ich habe es natürlich irgendwann anders angefangen zu erzählen und habe immer gesagt, er ist nach Fabio Capello benannt, dem der italienischen Trainerlegende, und er heißt eigentlich Fabio Cabello.
Okay.
Haben wir nicht so ganz viele geglaubt, aber er hört auf Fabio sehr gut.
Aber das, was du sagst, zählt. Also ich glaube, so genau hat es sich zugetragen. Nächste Frage ist, Podcast oder TV?
Podcast.
Wow.
Ich finde, Podcast ist cool, weil es nicht darauf ankommt, wie man aussieht. Und im Podcast hast du Raum und Zeit, über Dinge zu sprechen, nämlich Deep Talk zu führen, ohne an Werbezeiten dich zu halten, an bestimmte Zeitreglementen zu halten. Der Podcast ist halt free fly. Und das mag ich eigentlich total gerne, weil du da viel mehr auch deine Persönlichkeit zeigen kannst. Du hast viel mehr Raum, um mit Menschen zu sprechen. Und das ist manchmal in so einem TV-Konstrukt, das wirst du kennen, Lisa, nicht so möglich, weil es so relativ relativ fest ist, so.
Ja.
Und da ist der Podcast einfach beweglicher und von daher mag ich das eigentlich ein bisschen lieber.
Schön, passt dann eigentlich auch sehr gut zur nächsten Frage. Wie würdest du deine Social-Media-Beziehung beschreiben, also deine Beziehung zu Social? Hass oder Liebe?
Oh. Also ich würde sagen, mittlerweile eher so ein bisschen, bisschen Hass, bisschen Hass, weil ich gemerkt habe, dass man in diesen Vergleichskategorien die ganze Zeit denkt. Und ich habe gemerkt, dass mir das nicht so gut tut.
Ja, und wem schon, oder?
Ja.
Also niemandem.
Ja, und von daher muss man das wirklich, also ich versuche da immer auch mal wieder meine Inseln zu schaffen und jetzt meine Screentime auch ein bisschen zu reduzieren, weil die Screentime ist wirklich nur da wegen Social Media. So, also und dann auch merke ich, wenn ich mal einen Tag nicht da war und eher Podcast gehört habe, mir geht's so viel besser, ja.
Krass, gell? Na ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Hebel, um in Kontakt zu sein mit Menschen, um auch ein bisschen was von seinem Leben zu zeigen. Also es ist nicht nur schlecht alles, ne? Also du hast natürlich auch eine riesige Chance, da Themen zu platzieren.
Das stimmt.
Und dementsprechend möchte ich das nicht nur verteufeln, aber ich glaube, es kommt auch da auf die richtige Balance an, dass du nicht denkst, alles, was da passiert, ist echt. Weil alles, was auf Instagram passiert, ist halt auf Instagram. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Du präsentierst dich da so, wie du möchtest, dass du gesehen wirst.
Ja, yeah. Oh, well said, yes.
Und dieser Abgleich mit der Realität, der findet halt nicht mehr so häufig statt, ne? Und manchmal komme ich mir dann auch so komisch vor, wenn ich Sachen poste und eigentlich bricht gerade meine Welt vor mir zusammen und ich poste dann etwas, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt gerade irgendwie machen, weil es auch irgendwie einen beruflichen Kontext hat. Und dann denke ich mir, wem gaukelst du hier gerade was vor? Eigentlich geht's dir total beschissen und du postest jetzt gerade was. Also das ist, glaube ich, das ist wichtig, dass wir da zumindest eine Awareness für haben. Instagram ist eine öffentliche Plattform. Da findet Öffentlichkeit statt. Und dass das nicht immer 100% Realität ist, sollten wir vielleicht mal wieder ein bisschen mehr ins Zentrum rücken, ne?
Da findet Öffentlichkeit statt. Das merke ich mir. Bist du lieber Gast oder lieber Host in einer TV-Show?
Gast.
Weil?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass Frauen auch oftmals einfach Gast sein dürfen. Und was
im Sport
was sagen dürfen. Und ich habe gerne was zu sagen. Und ich will nicht immer nur Fragen stellen. Ich will auch manchmal meine Meinung sagen. Und dementsprechend würde ich sagen, eher Gast.
Auf der anderen Seite, was ist dein Lieblingsauftrag oder dein Lieblingsjob, den du bis jetzt gemacht hast?
Also, ich würde sagen, was mir am allermeisten Spaß macht aktuell, ist die Arbeit bei Prime Video, weil wir seit mittlerweile fast 5 Jahren in diesem Team zusammenarbeiten.
5 Jahre
ich
schon?
Ich glaube, 4. 4?
Alter.
Doch, 2022. Okay, wir gehen jetzt ins 4. Jahr. Ja, wir gehen jetzt ins 4.
Krank.
Jahr. Wir gehen jetzt ins 4. Jahr. Das heißt, wir kennen uns schon relativ lange. Und da ist ein Vertrauensverhältnis da. Die Leute, die hinter der Kamera arbeiten, ob das die Leiter der Sendung sind oder ob das die Kamerafrauen und Kameramänner sind, ob das die Producer sind, alle arbeiten zusammen. Und das ist immer wieder wie so ein Klassentreffen, weil ich ja nur diese 7 Shows habe im Jahr. Und dann sehen wir uns auch relativ häufig und dann sehen wir uns das restliche Jahr nicht mehr. Aber das ist immer wieder so ein Homecoming. Und es findet in meiner Heimatstadt Köln statt, die Aufzeichnungen, was ich dann auch immer sehr, sehr schön finde. Und das ist etwas, was mir total viel Spaß macht, weil es sehr viel mit dem zu tun hat, was ich so toll an diesem Job finde, nämlich die Arbeit im Team und die Arbeit in der Redaktion und die Arbeit, zusammen was zu kreieren. Man kennt sich und es ist nicht nur so ein Projekt für einen Tag oder für 3 Tage, sondern es ist mittlerweile so schon ein festes Team, was sich gefunden hat. Und das ist, was mir total viel Spaß macht. Und ich glaube, nur dann kannst du auch komplett authentisch sein und komplett frei sein, weil du dich wohlfühlst, weil du die Leute kennst und die kennen dich und ihr seid eingespielt und ihr habt eine nonverbale Kommunikation mittlerweile. Und dann macht es auch richtig Spaß.
Absolut, ja. Ist geil. Mhm. 4 Jahre, Mann. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das
also,
fühlt sich wie gestern an.
Ja. Ich glaube, 2022 war meine erste Show.
Ja.
Und jetzt haben wir 2025. Genau.
Ja. Die letzte Frage ist, Bauch oder Kopf?
Bauch.
Mhm.
Immer. Ich bin ein total körperlicher Mensch. Also,
aber kriegst du es auch hin?
Muss sagen, nicht immer direkt, aber hinten raus immer. Also ich kann mal ein Beispiel sagen. Wissen, glaube ich, auch nicht so viele, aber ich erzähle es einfach. Ich sollte mal Kommentatorin werden. Ich sage den Sender jetzt nicht, aber ein relativ großer Sender. Und ich sollte Fußball kommentieren und hatte Wochen, Monate lange Vorbereitung, zahlreiche Probekommentare. Es war eigentlich schon alles eingetütet. Und dann stand mein erster Einsatz an und es war schon alles gebucht. Und ich konnte beileibe nicht mehr essen, nicht mehr schlafen. Mir war schlecht. Ich hatte wirklich ganz krasse Probleme körperlicher Natur. Und ich habe gemerkt, mein Kopf sagt mir, Lena, das ist eine einmalige Chance, du musst das machen. Mein Bauch hat mir gesagt, nein, das ist nicht deins. Du bist dafür nicht geboren, du kannst dir das nicht vorstellen. Du bist immer alleine unterwegs als Kommentator, Kommentatorin. Du bist immer irgendwie auf dich alleine gestellt. Du willst lieber mit Menschen als über Menschen reden. No. Und dann habe ich 4 Tage vor dem Termin, der schon fix war, abgesagt.
Das muss man sich auch erstmal trauen. Das ist auch richtig unheimlich.
Ja, aber ich würde sagen, bisher hat mich mein Bauch immer geguidet. Und ich habe nicht immer sofort auf ihn vertraut, aber hinten raus immer. Und das war wirklich ist immer eine Intuition gewesen. Und ich glaube, die kannst du halt auch nur haben, wenn du in touch mit deinen Feelings bist, ne? Weil die sitzen im Bauch.
Und da schließt sich der Kreis wieder, ja.
Na, weil die sitzen natürlich nicht im Kopf. Im Kopf sitzen Vorstellungen, Ängste, Erwartungen. Aber das richtige Gefühl, Kratio, das sitzt halt im Bauch, ne? Emotion sitzt im Bauch, sitzt nicht im Kopf.
Ja. Ist schön, ist gut. Und ich finde es richtig schwer, den Kopf dann auszuschalten oft. Und eben sensibel zu werden für das, was der Bauch/Körper einem sagt. Diese Intuition, die meistens eben tatsächlich stimmt. Das Schlimmste ist, wenn man es hinterher erst checkt. Aber ja,
das stimmt.
Das stimmt. Lena, und das ist ein wunderbarer Schlussstrich für unsere gemeinsame Stunde hier. Wir sollten auf uns hören und immer durchziehen, hoffentlich mit oder ja in die Richtung, in die uns die Intuition eben leitet. Und zu guter Letzt darfst du jetzt diese Folge abschließen mit einem kleinen Pep-Talk an unsere ZuhörerInnen, warum man immer an seine Ziele glauben muss und immer weiter daran arbeiten sollte.
Ich würde diese kleine, aber feine Folge anders beenden wollen, weil es nämlich noch mal ein Thema ist, wo ich dir auch ein bisschen Props geben möchte. Und das musst du jetzt auch einfach aushalten, weil du kannst nicht intervenieren, weil das ist mein Schlusswort. Und Team Lisa ist, glaube ich, genau das, was es mehr braucht. Ja? Die gesellschaftliche Struktur, in der wir uns befinden, verhindert auch die Verbindung unter Frauen. Und das sollten wir aktiv bekämpfen und das sollten wir aufhalten. Und da ist Team Lisa ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es gehen kann, dass wir uns als Frauen vernetzen, dass wir uns bestärken, dass wir aufhören, uns miteinander zu vergleichen, dass wir empathisch miteinander sind. Und dann können wir wirklich was verändern. Und dementsprechend hat es mich sehr gefreut, jetzt heute hier auch bei Team Lisa zu sein und ein Teammember zu werden. Und davon sollte es viel mehr geben. Also vielen Dank auch an dich, Lisa.
Du bist die Beste. Tausend Dank. Lassen wir sehr gerne so stehen. Und by the way, du bist heute hier Folge Nummer 100.
Yay!
Also du bist unser Century-Mitglied. Vielen Dank für den Support, für deinen Input, für deine Offenheit und alles, alles Gute für dein Buch. Wir werden supporten.
Vielen Dank.